Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Freiheit stirbt immer zentimeterweise. Und Freiheit stirbt nicht durch Politiker, stirbt nicht dadurch, dass man Bürgerrechte und Freiheitsrechte von Politik wegen einschränken will, sondern dann wird es gefährlich für die Freiheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihr eigenes Immunsystem vergessen, dass sie wappnen muss gegen jede Freiheitsbedrohung.
Freiheit stirbt immer zentimeterweise, sagte schon Guido Westerwelle in einer seiner bekanntesten Reden. Und Bargeld ist gedruckte Freiheit. Es gibt kaum ein so einfaches und zugleich effektives Mittel, um sich der vollen Überwachung zu entziehen, wie das gute alte Bargeld. Natürlich ist es bequemer, eine Karte dabei zu haben, statt einem Bündel Geldscheine und Münzen oder gleich direkt mit dem Handy zu bezahlen. Aber sowohl Karte als auch Handy hinterlassen digitale Spuren, die immer zurückverfolgt werden können. Ein absoluter Traum für jedes autoritäre Regime. Gerade jetzt gibt es eine zeitlich begrenzte Chance, dies zu verhindern. Dazu spreche ich heute mit Hans-Jörg Stützle. Ich sage, los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, zu einem weiteren Interview. Auch herzlich willkommen an Sie, Herr Stützle. Ich grüße Sie.
Hallo, Herr Hopf, bin sehr dankbar, hier zu sein.
Ja, ich finde, das ist ein großer, großer Dienst, den Sie machen an unserer Bevölkerung. Und damit meine ich die deutschsprachige Bevölkerung im Allgemeinen. Und eine ganz, ganz wichtige Sache auch an euch, an die Community, die Zuschauer. Leute, das ist wirklich kein zu vernachlässigendes Thema. Teilt dieses Video, kommentiert es, gebt einen Daumen nach oben, damit es durch den YouTube-Algorithmus an möglichst viele Leute rausgetragen wird. Wir alle, und damit meine ich wirklich wir alle, sind daran interessiert, die restlichen Bürgerrechte, die wir noch haben, die restlichen Freiheiten auch zu erhalten. Und das Video heute soll einen gewissen Faktor dazu geben, dass wir das möglichst auch erhalten können. Bevor wir jetzt gleich mal in die sehr spannende Thematik reingehen, möchte ich Sie kurz vorstellen, Herr Stützle. Sie sind fast seit 30 Jahren im Bereich Geld und Wirtschaft tätig. In einem Beratungsunternehmen für integrale Unternehmensentwicklung waren Sie als freier Mitarbeiter verantwortlich für Unternehmensfinanzen inklusive Investitions- und Liquiditätsplanung. Parallel dazu betrieben Sie 15 Jahre lang eigene Forschungen zu Geldgesetzen und deren Anwendungen zur Förderung finanzieller Freiheit. Ihr Schwerpunkt liegt heute darin, Menschen einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu vermitteln. Und ich denke, Bargeld ist genau deswegen auch eine wichtige Säule unserer Gesellschaft und auch ein wichtiger Punkt für Sie, um den es heute gehen soll. Und da starten wir gleich mal meine erste Frage rein. Sie haben aktuell eine Petition laufen. Unten in der Videobeschreibung seht ihr diese Petition. Ich habe diese Petition auch schon unterschrieben. Meine Mitarbeiter haben diese Petition unterschrieben. Leute, beteiligt euch daran. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Warum besteht jetzt aktuell gerade die einmalige Chance, damit etwas zu bewirken?
Also es gibt tatsächlich heute die Möglichkeit, Bargeld europaweit zu schützen, aber nicht, weil es die Politiker haben wollen, sondern weil die Politiker und auch die Notenbanken ihr eigenes Geld, das sie voll kontrollieren können, erschaffen wollen, nämlich den E-Euro. Und sie wollen dem E-Euro auch das Privileg des gesetzlichen Zahlungsmittels geben. Und da ist bereits jetzt auch ein Verordnungsvorschlag von der Europäischen Kommission herausgebracht worden für den E-Euro. Und da sie eben dieses gesetzliche Zahlungsmittel beim E-Euro haben wollen, waren sie gezwungen, auch einen Verordnungsvorschlag für das bisherige gesetzliche Zahlungsmittel, also Bargeld, auch herauszubringen. Aber da gibt es ein Problem. Nämlich der E-Euro hat mit 61 Seiten der Verordnungsvorschlag eine ziemlich klare Präzision, auch juristische Präzision. Aber der Verordnungsvorschlag vom Bargeld hat nur 21 Seiten und ist wirklich schwammig formuliert. Der E-Euro soll eine Annahmepflicht im Handel bekommen, Bargeld nicht. Und das wäre, wenn die da durchkommen, nichts anderes als das langsame oder relativ schnelle Sterben des Bargeldes im Grunde genommen.
Ja. Weil dann einfach ein Inhaber eines Cafés oder eines Restaurants beispielsweise sagen kann, nein, was ja jetzt teilweise schon der Fall ist, ja, ich nehme das nicht an und somit Und dann kann man ja auch Incentivierungen machen für Leute, die das nicht annehmen, um quasi die Stellschraube immer weiter zu stellen, um quasi dadurch das Bargeld immer weiter aus der Gesellschaft rauszudrängen, um dann irgendwann wie in skandinavischen Ländern beispielsweise, ich denke da an Schweden oder an Norwegen, wo die Bürger selber schon sagen, ach, das ist ja total nervig, dieses Bargeld, ich nutze das gar nicht mehr. Immer wenn ich quasi nach Deutschland komme oder in andere Länder, wo noch mit Bargeld gezahlt wird, das empfinden die dann quasi schon als störend. Ja, okay, das ist sehr interessant. Was bedeutet denn der rechtliche Status gesetzliches Zahlungsmittel ganz konkret und warum hat Bargeld nicht diesen Status?
Das Verrückte ist, Bargeld hat den Status des gesetzlichen Zahlungsmittels. Also die Definition von gesetzlichem Zahlungsmittel ist, dass es angenommen werden muss in der Wirtschaft, im Einzelhandel. Das ist der Ursprung. Ein gesetzliches Zahlungsmittel ist auch sehr wichtig, damit der Bürger eine Sicherheit hat, dass er mit seinem Geld an die Waren und Dienstleistungen der Gesellschaft jederzeit zugreifen kann. Also stellen wir uns vor, der eine Laden nimmt Bargeld, der nächste nimmt Kartenzahlungen, der nächste möchte nur Gold- und Silberzahlungen und wieder der nächste möchte nur mit Gummibärchen bezahlt werden. Unsere Geldbeutel wären ziemlich dick, wenn wir das alles so rechtfertigen müssen. Und gesetzliches Zahlungsmittel gibt auch dem Bürger eine Sicherheit, dass er mit dem Geld, was er in der Tasche hat, auch an diese Produkte und Waren kommen kann. Und es bedeutet letzten Endes Annahmepflicht im Handel vom Ursprung her. Und es wurde auch lange Zeit auch immer so gelebt, bis zum Jahre 2010. Und da ist was sehr Interessantes auch abgelaufen, nämlich im März 2010 ist nämlich eine Kommissionsempfehlung herausgekommen, nämlich die Europäische Kommission hat gesetzliches Zahlungsmittel neu definiert. Und die Definition war dann am Ende, gesetzliches Zahlungsmittel bedeutet Annahmezwang oder Annahmepflicht, soweit es nicht vertraglich anders vereinbart wurde. Mhm. Das heißt, seit dieser Zeit, das ist einfach eine Standardsetzung von der Europäischen Kommission letzten Endes gewesen, die Länder folgen jetzt immer mehr auch dieser Empfehlung. Und es bedeutet nichts anderes, dass der Handel ganz leicht Bargeld ablehnen kann. Er braucht nur in seinen AGBs reinschreiben, ich nehme kein Bargeld an, oder einfach ein Schild hinzustellen an der Kasse, wir nehmen kein Bargeld an. Damit ist es ein Vertragsentwurf. Und wir Bürger haben dann nur noch die Möglichkeit, diesen Vertrag entsprechend den Bedingungen des Händlers einzugehen oder wir kommen nicht an seine Waren und Güter und Dienstleistungen.
Okay, das ist sehr interessant, weil ich dachte, in meiner alten Heimat in Stuttgart, da gab es ein Café, da erinnere ich mich daran, die haben kein Bargeld angenommen. Ich dachte eben auch immer, das wäre jetzt eine Pflicht gewesen und die müssten das eigentlich. Aber die hatten auch ein Schildchen dort stehen, wir nehmen kein Bargeld. Also laut Ihrer Definition reicht das dann schon, um dieses Bargeld grundsätzlich abzulehnen?
Nicht nur nach meiner Definition, sondern die Gerichte folgen dem leider auch. Und es ist brandgefährlich. Das heißt, was ist hier passiert? Vorher hat die Zukunft des Bargeldes der Bürger selbst in den Händen gehabt. Er hatte die Wahlfreiheit, mit Bargeld zu bezahlen. Jetzt dreht sich das jetzt immer mehr, dass die Zukunft des Bargeldes nicht mehr in den Händen des Bürgers ist, sondern in den Händen der Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft wird letzten Endes Schritt um Schritt das Bargeld aus dem Verkehr ziehen. Das haben wir auch gesehen in den skandinavischen Ländern wie Schweden. Genau über diesen Weg ist es im Grunde genommen abgelaufen. Und bei der Petition, die ich hier ins Leben gerufen habe, wir fordern, dass der Verordnungsvorschlag des Bargeldes dahingehend verändert wird, dass Bargeld auch eine Annahmepflicht bekommt, nicht nur im Handel, sondern auch bei den staatlichen Stellen. Das heißt, der Staat ist ja jetzt auch, ich beziehe es mal auf Deutschland, Schritt um Schritt übergegangen, Bargeld abzulehnen, also zum Beispiel bei Schwimmbädern, Parkhäusern, sogar bei Bürgerbüros, Busunternehmen, also gerade bei Kommunen etc., die jetzt Schritt um Schritt Bargeld ablehnen. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Und man bedenke, dass Bargeld ja ein reines staatliches Geld ist. Es wird emittiert vom Staat bzw. durch die Notenbanken herausgebracht. Und der Staat geht hin und nimmt nun sein eigenes Geld nicht mehr an. Das ist wie, wenn man eine Bäckerei hat, schöne Brote backt und sagt, nee, also meine Produkte gefallen mir nicht. Ich verkaufe sie zwar, aber ich esse sie selber nicht. Ja, also das ist eine sehr fragwürdige Sache, wie es überhaupt sein kann, dass der Staat sein eigenes Geld nicht mehr annimmt.
Ich meine, Stützle, allzu vieles, was der Staat macht, ist in der aktuellen Zeit fragwürdig. Ich würde sagen, in der Majorität all seiner Entscheidungen hinterfragen die Bürger, was soll dieser Quatsch, ja? Mit Recht. Ich denke, hier ist es ziemlich durchsichtig, warum er das macht, ja? Also er verzichtet ganz bewusst darauf, weil er eigentlich seine Agenda der bargeldlosen Zahlung durchziehen möchte, weil damit die Kontrolle, und ich denke, das ist wichtig, das den Leuten immer wieder klar zu machen, das bedeutet absolute Kontrolle. Wenn ich nur noch Nummern auf einem Konto habe und jemand anderes bestimmen kann, ob ich beispielsweise Geld abheben kann oder aber bezahlen kann, also Geld abheben in dem Sinne ja gar nicht mehr, weil es nicht mehr dann abhebbar ist, aber angenommen, ich kann damit nicht mehr bezahlen, dann ist das faktisch so wie ein Social Credit System. Nur eben direkt monetär gesehen, der könnte verhindern, dass ich das mache. Und wenn wir jetzt gerade mal beim Thema digitaler Euro sind, wo stehen wir Ihrer Meinung nach im Zeitplan bezüglich auf die Einführung?
Kurz vor der Einführung. Also im Oktober geht es in die dritte Phase des E-Euros letzten Endes. Und aus meiner Sicht ist es schon längst in entsprechenden Kreisen entschieden, dass er kommen wird. Der E-Euro ist einfach dieses Notenbankgeld, das sie jetzt einführen wollen in Europa. Der Überbegriff ist ja der CBDC, die Central Bank Digital Currency. Und wenn man bedenkt, dass in Europa momentan 134 Länder am Forschen sind zu diesem CBDC, viele Länder sind schon in Pilotphasen drin und auch die ersten Länder haben es bereits schon umgesetzt. Und das ist einfach entschieden, dass dieser CBDC auf der Welt Schritt um Schritt eingeführt wird. Es gibt zwar zwei Länder, die jetzt entschieden haben, es nicht zu tun. Das ist einmal Kanada und, man höre, USA. Mhm.
Obwohl ja vor und während der Wahl immer gesagt wurde, dass Donald Trump ein faschistischer Diktator wäre. Also ist es dann scheinbar so, dass Faschisten eher versuchen, die Freiheit des Bargeldes zu erhalten, um das jetzt mal ganz provokant zu sagen, als umgekehrt, weil wir sehen, er wehrt sich dessen. Und ich meine aber auch, dass ein Viktor Orban in Ungarn auch eine Petition, und nicht eine Petition, er möchte das verankern in deren Grundgesetz, dass Bargeld erhalten wird. Und in Österreich gab es auch mal eine ähnliche Bestrebung.
Ja, also in Österreich gab es sogar eine sehr erfolgreiche Petition, die 531.000 Unterzeichnungen hatte. Mhm. Also das ist eine unglaubliche Summe. Wenn ich mir anschaue, ich habe momentan für die Petition, die ich draußen habe, nur 150.000. Aber Deutschland ist ein bisschen größer.
Absolut.
Aber das liegt nicht daran, dass die Leute das nicht unterzeichnen wollen. Nein, es geht um die Sichtbarkeit. Das heißt, wir haben in Österreich ganz andere Strukturen dazu. In Österreich ist so ein Volksbegehren letzten Endes, kriegt eine sehr hohe Sichtbarkeit, weil es in allen Kommunen ausgelegt werden muss. Mhm. Und diese Strukturen haben wir in Deutschland nicht. Und somit sind wir abhängig, auch für die Petition, dass sehr wache Menschen, wie jetzt Sie oder so, dieses Thema aufgreifen und helfen, eine Sichtbarkeit hierzu entstehen zu lassen. Das ist A und O. Und wenn wir diese Sichtbarkeit hinbekommen, dann kann auch diese Petition Millionen Unterzeichnungen bekommen haben. Vom Ziel her ist es bei uns, dass wir 1 Million brauchen, damit wir die den Willen der Bürger letzten Endes repräsentieren und dass auch ich dann den höchstmöglichen Druck bei den staatlichen Stellen hierzu dann auch erzeugen kann.
Ich meine, wenn wir das mal rechnen, 500.000 auf die Bevölkerung Österreichs, das ist wirklich ein Hammer gewesen. Also das wäre wie einige Millionen hier auf die Bevölkerung Deutschlands. Und ich kann das auch nur den Leuten mitgeben. Wirklich, es ist ja eine Sache, ich habe jetzt keine Zeit oder so. Das geht um unser aller Zukunft hier bei dieser Sache. Ich meine jetzt gerade, egal was man jetzt gerade zu tun hat, da gibt es nichts Wichtigeres, als sich den Grundstein für eine freie Zukunft zu legen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Herr Stützle, Sie sind ja ein sogenannter Geldumgangstrainer, finde ich ein sehr schönes Wort, und Finanzcoach, ja? Geldumgangstrainer. Denn vielen Leuten, das werden diese Menschen wahrscheinlich selbst auch bestätigen, ihnen fehlt es am Umgang mit Geld. Welche Rolle spielt das Bargeld Ihrer Meinung nach für einen gesunden Umgang mit Finanzen?
Ganz entscheidende Rolle. Es ist das einzige physische Zahlungsmittel, das wir aktuell haben. Theoretisch wäre Gold und Silber auch eine Sache, aber es ist für die alltäglichen Zahlungen nicht geeignet, hat zu eine starke Volatilität und wird auch nicht akzeptiert in der Regel in Läden. Das heißt also, akzeptiert ist nur das Bargeld, ist ein physisches Zahlungsmittel und alle anderen Zahlungsmittel, die wir haben, sind letzten Endes digital. Kartenzahlung, Handyzahlung, Überweisungen etc. Und dadurch, dass es physisch ist, greifen die ganzen 5 Sinne von einem Menschen. Das heißt, wir können es sehen, wir können die schönen Bilder auch auf dem Geldschein letzten Endes uns anschauen, bewundern letzten Endes, wir können es anfassen, wir können es knistern hören, wir können es theoretisch auch schmecken etc. Und das verursacht, dass wir eine Verbindung zu Geld herstellen können, weil unser Gehirn dies registriert. Und beim Umgang mit Geld hat man nämlich festgestellt, dass eine Zahlung mit Bargeld das Schmerzzentrum im Gehirn aktiviert. Jetzt könnte man sagen, oh, ich will keinen Schmerz haben, aber Schmerz ist sehr wertvoll, um uns auch vor Gefahren letzten Endes zu warnen. Weil einfach ein Weggabeschmerz entsteht. Wenn wir einen Geldschein jetzt beim Bezahlen weggeben aus unseren Händen, registriert das Gehirn, wir geben etwas von uns, also eine Energie letzten Endes weg und warnt uns nochmal zu schauen, reflektier, ist es, was wir bekommen, adäquat zu dem, was wir letzten Endes geben. Und das Interessante ist, dass alle digitalen Zahlungs nicht diesen Schmerzzentrum aktivieren oder vielleicht sogar betäuben oder wie auch immer. Aber man hat es in der modernen Gehirnforschung tatsächlich feststellen können, dass dieser Schmerz aktiviert wird.
Ja, das macht auch absolut Sinn. Denn gehen wir mal davon aus, ich habe 1.000 Euro in der Tasche und in den Schritten 10 Hunderterscheine. Und jetzt kostet mich irgendwas 400 Euro. Jetzt gebe ich das von meinem Bestand ab und es ist weg. Jetzt habe ich nur noch 600 und ich sehe das sofort. Wenn ich das einfach nur mit einer EC-Karte oder einer Kreditkarte, im Schweizer sagt man die Debitkarte, zahle, dann habe ich nicht unbedingt direkt, ich habe dann auch meinen gesamten Geldbestand auf dem Konto und dann wirkt das gar nicht so. Das ist also, wenn man so möchte, auch für jemanden, der möchte, dass die Bevölkerung möglichst viel gedankenlose Ausgaben trifft, ja, also damit diesem Konsumwahn, der ja auch in den letzten Jahrzehnten in unsere Gesellschaft reingekommen ist, der ist absolut, der will das natürlich, möglichst gedankenlos viel Geld ausgeben, ohne zu registrieren, was man eigentlich macht. Macht also durchaus Sinn.
Ja, das ist tatsächlich so. Also einmal gibt man viel mehr Geld aus, wenn man digital bezahlt. Auch dazu gibt es ganz, ganz viele Studien darüber. Also man weiß so roundabout, dass bei einer Zahlung eines Kaffees im Restaurant ist sogar die Akzeptanz, ungefähr 36% akzeptieren sie einen höheren Preis. Mhm. Bei einem Bier liegt so ungefähr bei 52%, wo der Kunde einen höheren Preis letzten Endes akzeptiert.
Wenn er es nicht bar zahlen muss.
Wenn er es nicht bar bezahlt.
Das ist ja faszinierend, was Sie da sagen.
Also im Umgang mit Geld von entscheidender Bedeutung.
Ja.
Und Geld ist ja letzten Endes eine Energie, wo wir was gearbeitet haben. Das speichert sich letzten Endes in dem Schein. Das heißt, es geht beim Umgang mit Geld darum, wie gehen wir mit unserer Lebensenergie letzten Endes um. Und nicht nur das, wir akzeptieren bei digitalen Zahlungen nicht nur einen höheren Preis, sondern wir konsumieren viel, viel mehr, genauso wie Sie es auch gerade jetzt geäußert haben. Das ist tatsächlich so. Also man kann grob sagen, dass der Konsum sich bis zu 100% erhöhen kann.
Mhm. Ja. Ja, wenn ich das selbst so reflektiere, es ist wirklich, wenn man jetzt Bargeld dabei hat und man konsumiert dann mal den ganzen Tag und zahlt das alles mit Bargeld, was jetzt, ich muss ehrlich sagen, in meiner Person wahrscheinlich selten vorkommt, dann ist am Ende quasi nichts mehr da. Dann spüre ich das wirklich, ich sage mir, oh, jetzt hast du so viel Geld ausgegeben. Wenn das über eine Karte gelaufen ist, ich nehme das gar nicht wahr.
Ja. Ja,
ist also wirklich faszinierend. Und das geht natürlich dann auch Hand in Hand mit der Industrie, die ja dann genauso wie Notenbanker und sagen wir mal Systementscheider daran interessiert sind, dass die Bevölkerung die Karten nutzt, weil sie dann gedankenlos ihr Gelder verprasst, wenn man so möchte. Auf jeden Fall in einem deutlich höheren Maße, als sie das mit Bargeld tun würde.
Also diese Definition finde ich mal interessant. Es geht nicht nur, es ist nicht nur bequem, diese Kartenzahlung, sondern ich formuliere es auch so, eher gedankenlos.
Mhm.
Also es entsteht ein gedankenloser Konsum.
Mhm, das ist absolut richtig. Das ist wirklich faszinierend und ein weiterer Grund, warum wir uns darum bemühen sollten, die Chancen, die wir noch haben, zu ergreifen, das zu verhindern oder möglichst vielleicht auch noch rauszuzögern. Ja? Mal eine weitere Frage. Welche Bedeutung hat Bargeld für Bitcoin und andere Kryptowährungen?
Eine entscheidende. Bargeld ist das Bollwerk oder der Schutzschirm. Und in diesem Windschatten können sich andere Zahlungssysteme entwickeln. Bargeld ist das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Und wenn Bargeld letzten Endes fällt, sind andere Zahlungsmittel freiwillig und werden relativ schnell auch verboten werden oder eingeschränkt werden. Wir können das zum Beispiel bei Edelmetallen sehr gut beobachten. Vielleicht würde ich so formulieren, es gibt übergeordnet einen Krieg gegen jedes freie Zahlungsmittel. Mhm. So würde ich es mal von oben mal betrachten. Das heißt, bei Gold, Silber, bei Edelmetallen hatten wir zum Beispiel bis zum Jahr 2017 einen anonymen Ankauf und Verkauf von Gold, Silber etc. Bis 15.000 Euro war das in Deutschland. Dann im Jahre 2017 ist es auf 10.000 reduziert worden und nur zweieinhalb Jahre später auf 2.000 reduziert worden.
Das ist der aktuelle Zustand, den wir jetzt haben.
Das ist der aktuelle Zustand, obwohl auch damals versucht wurde, es auf 500 Euro bzw. 1.000 Euro zu reduzieren. Und das sieht man eigentlich überall, auch bei den Kryptowährungen. Es gibt eine sehr, sehr starke Kraft, diese Kryptowährung. Also Kryptowährung ist eine sehr, sehr, also die Grundidee ist sicherlich hervorragend. Und wir können es vielleicht auch mal differenzieren. Bargeld wird ja eigentlich in POS, im Point of Sale, also im Einzelhandel, ist es das einzige freie Zahlungsmittel auch. Mhm. Denn wenn wir zahlen, wird es nicht registriert. Wenn wir digital bezahlen, sind wir sekundengenau mindestens vom Geheimdienst lokalisierbar. Mhm. Also hier geht es wirklich auch in die Freiheitsrechte. Bitcoin bzw. die Kryptowährung hätten die Chance, dass wir auch außerhalb vom Point of Sale, also wo wir über längere Strecken Zahlungen letzten Endes durchführen, dass die eine Position einnehmen, auch ein freies Zahlungsmittel zu haben. Und das wäre für eine freie Gesellschaft immens wertvoll.
Ja.
Wenn aber Bargeld wegfällt als einziges gesetzliches Zahlungsmittel, wird auch aus meiner Sicht Bitcoin-Kryptowährung keine Chance haben, dass sie die Freiheit aufrechterhalten bleiben. Und deshalb ist es immens wichtig, Bargeld zu halten. Und in diesen Windschatten können andere gute neue Ideen und Zahlungsmittel sich eigentlich entwickeln. Mhm. Also es sind Freunde im Grunde.
Ja, das macht für mich durchaus Sinn. Denn wir sehen ja, dass es jetzt, bevor diese Welle der großen ETF und Vermögensverwalter wie BlackRock kam, die gesagt haben, okay, wir machen den IBIT, haben wir gesehen, dass es immer wieder auch Bestrebungen gibt unter dem Deckmantel, das kostet zu viel Energie, das ist Energieverschwendung. Jetzt sprechen wir vom Zeitalter der KI, der künstlichen Intelligenz. Dort sprechen sie davon, wir müssten hunderte Atomkraftwerke bauen. Jetzt ist es völlig egal, wie viel Energie plötzlich verbraucht wird. Jetzt ist völlig egal, was das für einen Einfluss auf die Umwelt hat. Es spielt alles gar keine Rolle, weil die Agenda muss jetzt in eine andere Richtung weitergetrieben werden. Aber noch eine weitere Frage an Sie. Oft wird ja von staatlicher Seite aus betont, der Grund für die Abschaffung des Bargeldes ist, weil damit finstere Ziele verfolgt werden. 500-Euro-Schein, ich darf erinnern, da hieß es, der Drogenhandel und der Terrorismus wird damit finanziert. Also wenn wir jetzt mal an so eine Stadt, Millionenstadt wie London denken, da ist der höchste Nominalschein der 50-Pfund-Schein. Ich glaube, da werden sehr viele Drogen damit konsumiert jeden Tag. Und die haben eben nur 50-Pfund-Scheine. Ich bin sicher, dann haben die halt Sporttaschen dabei, wenn Bargeldtransaktionen gemacht werden. Es gibt also immer Möglichkeit. Also das als Argument herzuziehen, ist für mich immer, ich habe das schon fast als beleidigend blöd angesehen. Wie sehen Sie das?
Genau so.
Okay,
aber man kann es auch sehr gut erklären. Also dieses Thema ist natürlich sehr vielschichtig, Steuerbetrug etc. Nehmen wir mal das Thema Steuerbetrug. Die erste Frage, die man eigentlich stellen muss, ist, wer kann Steuern hinterziehen? Und wenn man das mal richtig anschaut, stellt man fest, dass 90-95% der Bürger gar fast gänzlich keine Möglichkeit haben, Steuern zu hinterziehen. Nehmen wir mal einen normalen Angestellten, der verdient Geld, dann werden die Sozialversicherungen abgezogen, seine Lohnsteuer etc. Mhm. Und dann hat er sein Nettoeinkommen. Und wie soll er jetzt noch überhaupt Steuern hinterziehen? Es gibt ein, zwei Kleinigkeiten, vielleicht einen Handwerker, wo man mal ein Agreement setzen kann, sofern man einen Handwerker braucht und so weiter. Aber das mehr auch nicht letzten Endes. Das heißt also, 90-95%, auch die Rentner, können fast gänzlich keine Steuern hinterziehen. Also das muss man erstmal erfassen. Das heißt also, wer kann eigentlich Steuern hinterziehen? Da muss man also in die Wirtschaft hineingehen. In Deutschland gibt es so roundabout 4 Millionen Selbstständige bzw. entsprechende Unternehmen dahinter. Die können Steuern hinterziehen. Das wird auch teilweise getan mit Bargeld, aber genauso auch mit Giralgeld. Mhm. Das ist also mal der erste Aspekt. Aber das ist gar nicht so dramatisch grundsätzlich. Also Unternehmen, die national arbeiten, also jetzt zum Beispiel in Deutschland oder nur, gut, Schweiz ist jetzt nochmal ein bisschen anders vielleicht zu bewerten, aber in Deutschland dann ist ein Rechtssystem da, da sind auch erhebliche Kontrollen drin. Es gibt Betriebsprüfer, es gibt Steuerverhandler, es gibt unendlich viele Kontrollmechanismen. Also bei Gastronomen gehen gerade die Betriebsprüfer hin und schauen, ob die Kennzahlen entsprechend sind, genau. Ist der Wareneinkauf entsprechend. Ja. Also da gibt es wirklich viele Kontrollmöglichkeiten. Und trotzdem wird unglaublich viel Steuer hinterzogen und Steuerminderung gemacht, aber ganz woanders. Gar nicht bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, sondern bei den Konzernen. So, und jetzt sind wir eigentlich wirklich beim Punkt. Wir haben ungefähr in Deutschland 15.000 also Konzerne letzten Endes. Und die sind natürlich überall auf der Welt, haben sie ihre Zweigstellen. Mhm. Und das bietet ein Fundus an Steuerminderungsmöglichkeiten und Steuerhinterziehungsmöglichkeiten. Mhm. Also man kann nun hier Konstrukte setzen, dass man Gewinne gerade in Niedrigsteuerländer reinbringt. Das ist möglich zum Beispiel, dass man Patentrechte in die Niedrigsteuerländer reinbringt, hohe Patentzahlungen dann den anderen Ländern in Rechnung stellt. Das sind solche Möglichkeiten. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Steueroasen, wo man wirklich auch Steuerbetrug setzen kann. Und. Das heißt also, der wirklich große Steuerbetrug findet einmal gar nicht mit Bargeld statt, sondern mit Chiralgeld. Mhm. Aber ich habe noch nie gehört, dass wir Chiralgeld abschaffen wollen.
Ja, richtig. Ja?
Und es ist auch gar nicht alles.
Und wenn ich einfügen darf, große Konzerne wollen wir auch nicht ans Leder gehen, weil da sieht man, es ist immer der kleine Mann und der Mittelständler, dem man direkt das Geld aus der Tasche nehmen möchte. Wenn wir jetzt von multinationalen Konzernen sprechen, die ja oftmals den politischen Betrieb auch steuern, über Lobbyisten beispielsweise, haben die so einen Griff nahe an der Macht, dass genau dass die Aufdeckung ihrer eigenen Skandale, Hinterziehungen gar nicht ans Tageslicht kommen. Oder ich denke an die Cum-Ex-Geschäfte. Da wurde ja massiv quasi nachher Steuergelder hinterzogen. Ja? Also das ist die Art von Geschäften, wo es dann wirklich um Milliarden geht.
Und das ist auch der Punkt. Also wenn wir es genau beziffern, müssen wir in die Wirtschaft reinschauen und vor allem bei den Großkonzernen. Also wir reden jetzt von 15.000 Konzernen. Mhm. Und dafür wollen wir jetzt jeden Bürger unter Generalverdacht setzen. Das ist unverhältnismäßig, das ist nicht in Ordnung. Und da muss man natürlich fragen, welcher Gesinnung folgt das nämlich?
Wenn wir uns das Ganze mal aus dem politischen Sektor anschauen, da wird ja gerne vor allem bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum Links-Rechts-Narrative. Ja? Und da gibt es einen Artikel von Reuters, in welchem der österreichische Kanzler Karl Nehammer beschuldigt wird, sogenannte extreme rechte Narrative zu bedienen, weil er auf das Recht auf Bargeldnutzung gesetzlich, also weil er das gesetzlich verankern wollte. Seit wann oder warum ist Bargeld rechtsextrem?
Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, warum das rechtsextrem sein soll. Bargeld ist Freiheit. Und ich wüsste nicht, was daran schlimm sein soll, wenn wir Freiheit haben und Freiheit erhalten wollen. Mhm. Grundsätzlich. Aber ich kenne diese Tendenzen und die sind außerordentlich gefährlich und die machen mir richtig große Sorge, weil was hier gerade passiert ist, auch in unserer Gesellschaft, ich empfinde, dass wir in einer toxischen Gesellschaft bisschen sind. Das heißt, Menschen, die sich exponieren, die versuchen, was Gutes zu bewirken, werden entweder in Schubladen gesteckt, rechts, links oder was auch immer. Und das ist in sich schon schlimm genug. Aber es gibt etwas, was ein absolutes No-Go ist. Und das ist ein Thema in eine Schublade hineinzustecken. Mhm. Ein Thema in eine Schublade reinzustecken geht nicht. In einer freien Gesellschaft darf das nicht sein und erst recht nicht in einer Demokratie. Und das Wesen einer Demokratie ist letzten Endes, dass jedes Thema diskutiert werden darf und muss. Das ist die Basis einer Demokratie. Und wenn solche Medienberichte kommen, wo ein Thema in eine rechte, linke oder was für eine Ecke reingebracht wird, ist es sehr fragwürdig. Und eines dieser Artikel ist herausgekommen über einen öffentlich-rechtlichen Sender, über BR24, also der Bayerische Rundfunk. Ein skandalöser Artikel, der ungefähr vor 2 Jahren rausgekommen ist, wo dieses Thema Bargeld in alle nur erdenkliche Ecken reingedrückt wurde. Rechts, Antisemitisch. Es ist
Was ist es? Antisemitisch ist jetzt auch schon.
Auch noch. Es ist Verschwörungstheorie, es ist was auch immer man hört, man würde Ängste schüren etc. Aber ich denke, dass es auch relativ bald aufhören wird, weil jemand, der das sagt, der macht sich heute fast lächerlich. Mhm. Der braucht nur mal einkaufen zu gehen, bei Lidl, Aldi, Edeka oder wo auch immer oder hier bei Mikro und einfach mal eine kleine Übung machen und zu schauen, wie oft bezahlen die Leute mit Bar oder digital. Mhm. Zum Beispiel bei DM ist es sehr extrem oft, merke ich, wenn man 10 Leute nimmt, oft 9 Leute zahlen digital,
ja,
und einer nur noch mit Bargeld.
Ja.
Und wer jetzt noch auf den Gedanken kommt, dass Bargeld sicher ist und dass das immer bleiben wird oder sonst etwas, der macht sich eigentlich Schritt um Schritt lächerlich. Der kann gar nicht, der beobachtet eigentlich das Leben gar nicht und kennt auch die Mechaniken hinter der Bargeldabschaffung gar nicht.
Ja, das ist ganz, das sehe ich sehr ähnlich wie Sie, Herr Stützle. Wenn wir das Ganze jetzt mal sehr selbstkritisch betrachten und es gibt ein sehr mächtiges System, welches sich zum Ziel gesetzt hat seit vielen, vielen Jahren. Ich meine, Bargeldabschaffung als Verschwörungstheorie gab es ja schon seit Jahrzehnten, dass es Gruppen gibt, die dieses Ziel verfolgen oder ein System gibt, welches dieses Ziel verfolgt. Jetzt haben wir das Jahr 2025. Kommt denn nicht irgendwann sowieso der Punkt, wo es nur noch digitale Zahlungen geben wird und ich sag mal, verschwenden wir da nicht auch unsere Zeit, wenn wir versuchen, das irgendwie zu bekämpfen?
Auf gar keinen Fall. Also ich finde es eine der sinnhaftesten Dinge, sich Freiheit zu erhalten. Denn wenn einmal Freiheit weg ist, das wissen wir in unseren Breitengraden sehr, sehr genau, dann ist es sehr schwierig, die Freiheit wiederzuerlangen. Ja. Ich halte es für unabdingbar, sich dafür einzusetzen. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung und viele Aspekte der Digitalisierung sind richtig gut. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir dürfen nicht dogmatisch in eine Digitalisierung hineingehen. Wenn wir dogmatisch reingehen in die Digitalisierung und auch die Zahlungssysteme digital machen, wird es in einem Totalkontrollstaat letzten Endes enden. Mhm. Das hat damit zu tun, und ich drücke das jetzt mal so aus, dass in der Entwicklungsstufe der Menschen das Verantwortungspotenzial noch sehr kindlich ist. Zuerst muss eigentlich der Mensch erwachsen werden. Wir leben momentan in einer Gesellschaft, wo es Kriege gibt, wo es totalitäre Staaten gibt, wo viele Demokratien auf der Kippe letzten Endes irgendwo sind, wo wir sehr oft unsere sogenannten Führer, Egozentriker oder sogar Narzissten letzten Endes sind. Das sollte man mal genau beobachten, was sind es eigentlich für Menschen? Mhm. Das heißt also, solch eine Macht der Bargeldabschaffung in Händen, ja, dieses aktuellen Gedankengutes unserer Menschen oder der Entwicklungs-Evolutionsstufe ist außerordentlich gefährlich. Und aus meiner Sicht können und dürfen wir das momentan überhaupt nicht zulassen. Mhm. Grundsätzlich ist es möglich, aber da muss erstmal der Mensch erwachsen werden. Er braucht ein sehr hohes Verantwortungspotenzial. Die Kriege sollten erstmal dann erledigt sein. Wir sollten nicht das Gefühl haben, wir müssen alles haben und wir geben von uns nichts mehr her. Mhm. Es müsste eigentlich ein gewisses altruistisches Denken im Schritt um Schritt entstehen. Und dann ist die Menschheit erwachsen geworden und dann ist es vielleicht auch möglich, tatsächlich die Zahlungen grundsätzlich digital zu machen. Aber in dem jetzigen Kontext auf gar keinen Fall, das würden wir und vor allem die nachfolgende Generation bitter, bitter büßen.
Absolut, das ist das Urbild des Orwellschen Gedankens und des Orwellschen Bildes, das damals gezeichnet wurde, einer sehr düsteren Gesellschaft, in dem der Staat dann, und ich finde, das macht er jetzt ja schon immer stärker, unumwunden auch zugibt, dass er den autoritären Anspruch hat und dass die Bürger entrechtet werden sollen. Wenn wir uns jetzt nur mal anschauen, vor der Wahl, nach der Wahl, Versprechungen, die gemacht worden sind. Früher hätte man da vielleicht 6 Monate gewartet und da hätte man irgendeine Geschichte ausgepackt. Ja, da hätte ein Friedrich Merz gesagt, es ist, wir können es nicht anders machen, wir müssen jetzt so viele Schulden aufnehmen. Das ist jetzt eine Woche. So etwas hätte es früher nie gegeben. Nach einer Woche sagt man, völlig egal, was ich euch gesagt habe, wir lügen euch an, so ist es, interessiert mich alles überhaupt nicht. Ja? Und ich denke, da merkt man schon, der Staat fürchtet in gewisser Weise auch die Gegenwehr der Bürger gar nicht mehr. Das ist mit einer gewissen Dreistheit, mit der man das noch macht, wo man damals versucht hätte, vielleicht eine Sache vorzuspielen, dass sie noch glaubwürdig erscheint. Dieser Versuch, etwas glaubwürdig erscheinen zu lassen, den entdecke ich oftmals gar nicht mehr.
Also ich halte es für brandgefährlich, was hier passiert ist, weil hier die wertvollste Währung, die es überhaupt gibt, regelrecht zerstört wurde.
Hm. Und die Sie meinen mit der Neuverschuldung jetzt?
Nein,
oder?
Die wertvollste Währung, die es überhaupt gibt in einer Gesellschaft, ist Vertrauen.
Hm. Ja.
Und damit spielen Sie gerade. Und auch, wir haben ja vorher das Thema Steuerbetrug etc. gehört. Wenn man an die Grundursachen von Steuerbetrug etc. geht, hat es damit vor allem zu tun, dass das Vertrauen in den Staat verloren gegangen ist. Und dieses Thema Kriminalität, Steuerbetrug etc. hängt direkt mit diesen Komponenten zusammen. Und das ist brandgefährlich, diese Basis, die wertvollste Währung ist Vertrauen im Business, in unserer Beziehung, in der Politik, in allem. Die Gesellschaft geht zugrunde ohne Vertrauen.
Ja, ich würde sagen, wir sind an einem aktuellen, definitiven Low, an einem Tiefpunkt des Vertrauens der Bürger in die Politik und in das politische System der sogenannten Demokratie aktuell definitiv angekommen, was nicht bedeutet, dass das noch nicht noch weiter runtergehen kann. Meine letzte Frage an Sie, Herr Stützle. Als Geldumgangstrainer sprechen Sie ja oft von sogenannten Grundwahrheiten des Geldes. Können Sie uns zum Abschluss mal ein paar dieser Grundwahrheiten mit auf den Weg geben?
Also ich habe zu diesem Thema ja ganz viele Jahre geforscht und man kommt an diese Grundwahrheiten des Geldes nicht ran, wenn man nicht Geld verstanden hat. Mhm. Das heißt, der allererste Punkt ist Geld verstehen. Geld, was ist Geld? Ich habe mal was mitgebracht.
Gerne.
Und Geld ist zum Beispiel im Euro-Bereich dieser 50-Euro-Schein. Wenn ich diesen 50-Euro-Schein anschaue, sehe ich nicht Papier in der Form, also ich als Geldumgangstrainer, sondern das ist Energie. In Wirklichkeit ist es gespeicherte Energie. Das heißt also, wenn ich jetzt von der Schweiz nach Hause fahre, vielleicht noch irgendwo essen gehe, dann gehe ich vielleicht noch in ein Restaurant, kaufe, bestelle ein schönes Essen, gebe diesen Schein ab und der Wirt wird seine Lebensenergie mir zur Verfügung stellen. Mhm. Er wird Essen einkaufen, er wird das Essen gut zubereiten, er wird es servieren, er wird mir einen warmen Raum zur Verfügung stellen, etc. Und ich habe selber diesen 50-Euro-Schein nur bekommen, weil ich meine Lebensenergie anderen zur Verfügung gestellt habe, mhm, und erstklassige Produkte und Werte geschaffen haben, die, mhm, für den anderen wertvoll waren. Und dadurch habe ich ihn bekommen. Das heißt, wir müssen neu denken. Wir müssen wissen, was Geld ist. Und Geld hängt direkt mit Austausch zu tun, hat in Verbindung, mhm, mit gutem Austausch, fairem Austausch, lebenskonform Austausch. Verantwortung spielt auch eine ganz große Rolle letzten Endes dabei. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann stellen wir fest, dann können wir an die Grundwahrheiten des Geldes kommen. Mhm. Und ich kann mal, ich habe selber auch einen kostenfreien Minikurs, um in diese Welt hineinzutauchen. Weil das ist eine neue Welt für ganz viele, mhm, Menschen. Ich selber nenne mich zwar Geldumgangstrainer, aber eigentlich bin ich für was anderes. Ich bin ein Austauschtrainer. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir besseren Austausch miteinander machen und erschaffen. Mhm. Mhm. Und wenn man, da bin ich auf verschiedene Gesetzmäßigkeiten, nehmen wir mal nur von diesem Minikurs mal ein paar Gesetzmäßigkeiten. Eines der Geldgesetze heißt zum Beispiel, eine gute Finanzplanung beginnt mit Lebensplanung. Dann ist es tatsächlich so, wenn wir keine Lebensplanung machen, dann vergießt sich unser Geld überall in unwichtige Dinge hinein. Aber erst dann, wenn wir uns mit unserer Lebensplanung auseinandersetzen, bekommt Geld eine Orientierung. Mhm. Vorher ist es komplett dumm und orientierungslos. Und nur wenn wir ihm einen Sinn dann auch geben, bekommt es eine Kraft. Ein zweites Geldgesetz, ich möchte mal nur eine Idee dazu geben, ist: Die Macht der geringen Kosten garantiert und stabilisiert unsere Entwicklung. Also wir haben die Möglichkeit, 5.000 Euro oder Schweizer Franken im Monat zu gebrauchen oder wir schaffen es mit 3.000 oder 1.000 oder was auch immer. Da können wir vielleicht einen ganz anderen und neuen Beruf machen, weil wir nicht mehr dem Geld hinterher, mhm, rennen. Oder der dritte, Kooperation leben bringt uns Fülle. Persönliche Frage an Sie, haben Sie zu Hause eine Bohrmaschine?
Ich habe eine Bohrmaschine, jawohl.
Ja. Wenn wir jetzt 100 Leute fragen würden in unserer Gemeinde, die würden vermutlich fast alle sagen, sie haben eine Bohrmaschine. Aber eigentlich bräuchten wir nur eine.
Mhm. Und Sie meinen im Austausch, in der Kooperation miteinander, ja, absolut.
Super. Mhm. Das heißt also, wir verschwenden so viele Energien, mhm, anstatt mal zu sagen, hey, was hast du, was ich brauchen kann, was habe ich, was du brauchen, mhm, kannst und so weiter. Und wir gehen miteinander in Austausch. Und da kann man in diese Dinge reingehen. Oder Geld folgt den Wertigkeiten eines Menschen, wenn man in das Thema eintaucht. Oder jeder Kauf gestaltet unsere Gesellschaft und. Mhm. Also nur mal eine Idee und ich habe noch was mitgebracht.
Ein besonders schöner Schein hier, den Sie...
Ein wunderschöner Schein. Ich möchte ihn mal in die Kamera geben. Das ist, mhm, ein 1.000 Schweizer Frankenschein.
Jawohl.
Apropos, in Deutschland, in Europa, wird der 500-Euro-Schein nicht mehr gedruckt seit Ende 2018. Und die Schweiz hat einen vom Wert her doppelt so starken Schein.
Weil sogar etwas mehr als doppelt so viel.
Genau, aber fast die Parität, Euro und Schweizer Franken. Also die sehen das Thema Kriminalität etc. einfach ganz anders.
Absolut völliger Blödsinn, sage ich ganz klar, denn uns wurde gesagt hier, das ist Terrorismusprävention, Drogenhandel. Und hier haben wir einen Tausenderschein. Das heißt also, eine Gesellschaft in der letzten echten Demokratie unseres Planeten, die wirklich auf Freiheit setzt, vertraut auch den Bürgern mit dem richtigen Umgang dieses Geldes. Und theoretisch könnten die auch einen 2.000 oder einen 5.000-Franken-Schein machen. Das würde keinen Unterschied machen. Also ich finde, das zeigt wieder die Symbiose eines gewissen Vertrauensverhältnisses zwischen Bürger und Staat.
Absolut. Der 1000-D-Mark-Schein, muss man uns mal schauen, der ist ja 1964 ist der ja in Umlauf gebracht worden. Wenn man die Inflation anschaut etc., bräuchten wir heute mindestens einen 2000-Euro-Schein.
Ja.
Ja, aber nein.
Weil die Kaufkraft zu stark war, meinen Sie damals.
Genau. Also, ja. Absolut. Aber worauf ich hinausgehen möchte bei den Grundwahrheiten des Geldes, also in den Scheinen ist schon sehr viel Wahrheit auch drin. Zum Beispiel beim Euroschein, jeder Euroschein hat eine Brücke zu sehen. Das heißt, eigentlich geht es darum, Brücken zu bauen. Aber auch der Schweizer Franken hat eine sehr schöne Symbolik drin. Der 1000-Schweizer-Frankenschein hat es insbesondere, sondern auch die reichende Hand. Jeder Schein vom Schweizer Franken hat eine Hand. Mhm. Also das ist das Verbindende, guten Produkte zu erschaffen, unsere Hand, Austausch leben, verbinden, nicht Spaltung. Mhm. Das, was heute momentan passiert, und das macht mir große Sorge, ist die Spaltung unserer Gesellschaft.
Ja.
Wir müssen wieder die Hände reichen, wir müssen miteinander gut umgehen, mit den dritten Weltländern, mit den Schwellenländern, mit allem einfach guten, fairen, menschenfreundlichen Austausch miteinander leben.
Das finde ich ein ganz tolles, beeindruckendes Schlussplädoyer von einer beeindruckenden Persönlichkeit. Das war mir auch heute, das ist wirklich hochinteressant gewesen. Leute, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Teilt dieses ganze Video. Ich finde, da ist so ein reichhaltiger Fundus, den wir da heute mitgenommen haben. Hans-Jörg Stützle, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Wirklich, also auch für mich jetzt ist das so ein interessanter Austausch mit Ihnen gewesen. Sie haben mir das Thema Geld nochmal mannigfaltig anders gezeigt, als ich es selber vielleicht so wahrnehmen würde. Zwei Sachen. Erstens, seinen Kurs findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und zweitens, nehmt euch bitte die Zeit und unterschreibt die Petition. Und zwar genau jetzt, wenn ihr am Ende dieses Video angekommen seid. Ich bedanke mich bei Ihnen.
Vielen Dank, war eine Freude für mich.
Gleichfalls.